Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Es war ein verstörender Moment am vergangenen Freitag. CNN-Reporter Omar Jimenez berichtet live aus Minneapolis von den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA, als er mit seinem Kamerateam zwischen die Fronten der Polizei gerät. Er bietet mehrmals an, mit seinem Team auszuweichen, wo immer die Polizei ihn hinschickt. Die schickt ihn aber nirgendwo hin, sondern legt Omar Jimenez plötzlich Handschellen an, live zu sehen bei CNN.
I'm sorry?
You're under arrest.
Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir?
Why am I under arrest, sir?
If you're just tuning in, you are watching our correspondent Omar Jimenez being arrested by state police.
Warum er und dann auch sein Team festgenommen wurden, hat Omar Jimenez, der Schwarzer mit lateinamerikanischen Wurzeln ist, erst später erfahren, weil sein Team angeblich nicht zur Seite gegangen ist. Später wurden sie wieder freigelassen. Der Gouverneur von Minnesota hat sich bei CNN entschuldigt. Und das war noch ein harmloseres Beispiel dafür, wie Polizisten in den USA in den letzten Tagen gegen Journalisten vorgegangen sind, die über die Proteste nach dem Tod des schwarzen George Floyd berichtet haben. Es gab nämlich auch gewalttätige Angriffe, über die wir heute in Medias Res sprechen. Mehr als eine Woche ist es her, dass in den USA George Floyd offenbar durch Polizeigewalt ums Leben gekommen ist. Die Mehrzahl der Demonstrationen in den USA dagegen, gegen Polizeigewalt und Rassismus, ist friedlich, auch wenn Medien solche Bilder seltener zeigen als die Bilder von Gewalt, die es auch gibt. Diese Gewalt geht von beiden Seiten aus. Sie richtet sich aber nicht nur gegeneinander, sondern es geht auch in hohem Maß gegen Journalistinnen und Journalisten, die über die Proteste berichten wollen. Auch auf den Deutsche Welle-Reporter Stefan Simons wurde mit Gummigeschossen gefeuert, als er live auf Sendung war.
Stefan, we're shooting at you.
We're press! This is press, guys!
We're media!
Stop shooting at us! We're in the middle of a live shot!
Wir sind Presse. Hört auf uns zu schießen. Wir sind in der Mitte einer Live-Schaltung, schreit er den Polizisten zu. Zwei Organisationen zum Schutz der Pressefreiheit in den USA dokumentieren die Angriffe auf Journalisten. Sie sprechen von mindestens 68 Fällen, in denen Journalisten, Kameraleute und Fotografen festgenommen, geschubst, geschlagen, getreten, beschossen, teils schwer verletzt wurden, und zwar oft von der Polizei. Sowas kennen wir sonst nur aus Autokratien und Diktaturen. Frage an unseren Korrespondenten Jan Bösche in Washington, was ist da los?
Ja, wir haben eine ziemlich angespannte, aufgeladene Stimmung in vielen Städten in den USA. Wir haben friedliche Demonstrationen, die leider Gottes dann oft in den Abendstunden, in den Nachtstunden in gewalttätige Ausschreitungen, teilweise auch in Plünderungen umschlagen. Wir haben natürlich ein sehr hohes Medieninteresse an diesen Events, und wir haben dann eine Polizei, die ziemlich nervös ist, die versucht, ihre Arbeit zu machen, Ruhe einzukehren, dabei teilweise ziemlich rabiat vorgeht. Manche Kritiker sagen, die Taktiken haben sich in den vergangenen Jahren auch durchaus verschärft, und da kommt es dann zu diesen Vorfällen, wo wir wirklich die gesamte Bandbreite erleben, also von Journalisten, die einfach nur zwischen die Lager geraten, die von Gummigeschossen angeschossen werden, weil sie sich vielleicht in den Demonstranten aufhalten, bis hin zu Übergriffen, die wirklich sehr direkt sind, teilweise brutal sind, teilweise diese Festnahme dieses CNN-Reporters, die am Anfang dieser ganzen Tragödie stand, war insofern interessant, als dass beide Seiten sehr, sehr höflich miteinander umgingen in diesem doch sehr obskuren Fall. Also sicherlich ist die Anspannung auf beiden Seiten, auf allen Seiten, ein Grund für diese Vorfälle, die in allen Städten immer wieder vorfallen.
Und die Polizei sollte ja eigentlich Presseleute bei ihrer Arbeit schützen. Wieso geht sie da so hart gegen Medienmacher vor? Weil sie auch Partei ist in dieser ganzen Auseinandersetzung?
Ja, das ist jetzt eine interessante Frage, auf die es noch wirklich keine abschließende Antwort gibt. Denn wenn wir offizielle Reaktionen hören und sehen, wir bekommen sie nicht immer, aber wenn wir sie bekommen, sind sie oft sehr entschuldigend. Sie haben von Tim Walz gesprochen, dem Gouverneur von Minnesota, der sich bei CNN direkt für diese Festnahmen entschuldigt hat. Wir haben Fälle von anderen Polizeibehörden, die sich für Festnahmen, die stattgefunden haben, entschuldigt haben. Auf der anderen Seite passiert es aber eben halt doch immer wieder. Und die Frage ist, ist das dann wirklich nur eine Tat der Polizisten vor Ort im Einsatz, die dort eigenmächtig auf Journalisten zugehen? Oder gab es dann doch vielleicht im Hintergrund eine Anweisung, da keine Rücksicht zu nehmen? Das wäre jetzt vermessen, da immer einen institutionellen Übergriff auf die Medien vorzuwerfen. Wir dürfen nicht vergessen, man könnte natürlich auf die Idee kommen zu sagen, die Polizei möchte hier Berichterstattung verhindern, weil sie nicht gesehen werden möchte in dem, was sie tut. Hier in den USA gibt es das Recht, Polizisten zu filmen im Einsatz. Jeder Bürger hat das Recht und auf diese Weise kommen ja auch immer wieder diese Videos von Polizeiübergriffen zustande. Und am Wochenende war ich bei den Demonstrationen hier in Washington und es hat jeder eine Kamera in der Hand, ob nun sein Handy oder ein Fotoapparat oder Medienvertreter zahlloser Organisationen, die Vorfälle filmen. Also einen Journalisten mit einem Gummigeschoss anzuschießen, das hilft nicht, um Berichterstattung zu verhindern. Ich vermute, es ist eher diese gesamte Gemengelage und dann Polizisten, die über die Stränge schlagen.
Nicht nur die Polizei geht ja teils brutal gegen Journalistinnen und Journalisten vor, sie werden auch von Demonstranten angegriffen. Warum das?
Ja, das hat mehrere Vorfälle gegeben. Hier in Washington ist ein Team von Fox News angegriffen worden. Die Ausschreitungen in CNN haben sich gegen den in Atlanta haben sich gegen den CNN Center gerichtet. Da gibt es verschiedene Argumente dafür. An sich grundsätzlich das Ansehen der Medien hier ist gesunken. Eine Umfrage zeigt nur 41% Vertrauen den etablierten Medien, dann haben wir natürlich eine Polarisierung. Fox News ist ein rechtskonservativer Sender, der Trump unterstützt. CNN, MSNBC, andere Nachrichtensender haben sich eher in die progressive linkere Ecke bewegt. Amerika ist tief gespalten und die Medien haben diese Spaltung ein Stück weit mitgemacht. Insofern sind Reporter und Medienorganisationen dann auch Vertreter einer Denkweise und werden dann entsprechend von den Demonstranten behandelt. Natürlich, wie immer in diesen Demonstrationen, ist die Stimmung, die Anspannung hoch und dann entlädt sich auch Frust gegen Journalisten. Das sehen wir teilweise in Live-Schalten, wenn Reporter nicht mehr sprechen können, weil sie von allen Seiten von Demonstranten bedrängt werden.
US-Präsident Trump heizt das ja auch an. Er hat mehrmals getwittert, Dinge, die als Angriffe auf Journalisten verstanden werden können, Fake News und so weiter. Welche Verantwortung trägt er für diese aufgeheizte Stimmung?
Sicherlich trägt er ein Stück weit die Verantwortung. Er ist nicht für die Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft verantwortlich, die hat es vorher schon gegeben. Aber natürlich hat er mit seinen Angriffen auf die Medien das Vertrauen in die Medien weiter untergraben. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Leute, die hier demonstrieren, weniger Trump-Anhänger sind. Also wenn es darum geht, das Vertrauen in die Medien zu schwächen, dann betrifft das eher Trumps Anhänger, die Zielgruppe, die Wähler, die er im November zur Wahlurne bringen möchte. Er will, dass die ihm eher glauben als die Medien. Aber natürlich, das Ganze schützt und stärkt nicht das Ansehen und den Status der Medien hier in den USA.
Über die Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in den USA war das unser Korrespondent Jan Böscher aus Washington.
Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video.
Den kennen Sie noch. Vor einem Jahr hat der YouTuber Rezo in einem Video die Politik der Bundesregierung kritisiert und sie vor der Europawahl in Bedrängnis gebracht. Titel: Die Zerstörung der CDU. Am Wochenende hat er ein Video veröffentlicht mit dem Titel: Die Zerstörung der Presse. Er nimmt sich diesmal die Printmedien und ihre Online-Ableger vor und sagt, es gehe ihm darum, die Medien besser zu machen.
Message an die etablierte seriöse Presse. Auch ihr habt eine Verantwortung dafür, dass das teilweise verlorene Vertrauen in euch wieder gestärkt werden kann. Wenn reichweitenstarke Vertreter von euch Kampagnen gegen Wissenschaftler fahren, wissenschaftliche Ergebnisse mit irgendwelchen Tricks schlechtreden wollen und dafür dann von der Verschwörungsideologen-Szene abgefeiert werden, ist das nicht geil für die Situation.
Nicht geil für die Situation. Und dann liefert Rezo eine lange Liste von Missständen, die alle nicht neu sind. Wenn Sie oft Medias Res hören, kennen Sie viele davon. Aber Rezo macht eben einen Rundumschlag. Er lobt den Journalismus insgesamt, hat aber eine Menge Kritik an manchen Medien, vereinzelten Redakteuren und einigen Zeitungen, wie er sagt, weil er nicht pauschal werden will. Was wir Journalistinnen und Journalisten aus Risos Video lernen können, kommentiert aus der Generation Riso Carsten Pilger.
Der Titel ist der erste Clou von Risos Video, die Zerstörung der Presse. Damit weckt er auch das Interesse jener, die Medien generell kritisch sehen und Verschwörungserzählungen glauben. Um dann aber erst einmal VerschwörungstheoretikerInnen zu attackieren. Er legt offen, wie sie mit schwammigen Quellen und konstruierten Zusammenhängen Lügen auftischen, um dann zu demonstrieren, wie auch große Medienhäuser mit ähnlichen Methoden operieren. Und das sind eben leider nicht nur Klatsch- und Tratschblätter über Promis, sondern auch reichweitenstarke Meinungsmacher, wie etwa die Bild-Zeitung, die behauptete, die Studie des Virologen Christian Drosten über ansteckende Kinder sei grob falsch und dafür journalistisch sehr dürftige Belege lieferte. Das ist ein Schlag, der sitzt. Nein, Riso zerstört nicht die Presse. Er zeigt aber, wie rücksichtsloser, auflagen- und quotengetriebener Journalismus die wichtigste Ware einer gesamten Branche zerstört. Vertrauen. Vertrauen in die Wahrhaftigkeit der Berichte. Riso erfindet aber auch nicht den Medienjournalismus neu. Er dankt im Video medienkritischen Formaten wie dem NDR-Magazin ZAP und Online-Portalen wie Übermedien und dem Bildblog. Der Medienjournalismus, so heißt es immer wieder, sei Nische. Gerade, dass ein reichweitenstarkes Sprachrohr einer jungen Generation seinem Publikum das erzählt, was andere seit Jahren berichten, spricht eben für diese Nische. Riso spricht zu einer Zielgruppe, die den Medien gerne vertrauen möchte, die aber kritisch hinschaut und hohe Ansprüche an guten Journalismus stellt. Dieser hohe Anspruch sollte für uns JournalistInnen Ansporn sein, die junge Zielgruppe der Millennials nicht zu enttäuschen. Denn sonst zerstören wir selbst den Journalismus.
Es kommentierte Carsten Pilger. Was heute die Push-Meldung aufs Handy ist, das war früher die Seite 111. Unter der gab es damals Eilmeldungen, und zwar im Videotext, der gestern 40 Jahre alt geworden ist. Den Videotext gibt es tatsächlich immer noch und er ist weiter beliebt. Rund 10 Millionen Menschen nutzen ihn täglich, vielleicht auch, weil er so einfach ist. Simple Buchstaben, kurze Texte, wenige Farben, Klötzchengrafik. Gestartet am 1. Juni 1980, als kaum Leute einen videotexttauglichen Fernseher hatten, auch Jörg Wagner nicht, der aber damals trotzdem schon mitlesen konnte.
Der Trick hieß Videotext für alle. Um auf diesen neuen Zusatzdienst aufmerksam zu machen, kam man damals beim Sender Freies Berlin, bei dem die ARD-ZDF-Videotextzentrale angesiedelt war, auf die Idee, ausgewählte Tafeln mit Musik unterlegt im normalen Fernsehbild zu zeigen. Zunächst in den Vormittagsstunden vor dem eigentlichen Sendebeginn und später auch zum Sendeschluss. Gelegentlich erfuhr man in den Musikpausen vom Leiter des ARD-ZDF-Videotextes Alexander Kulprock nützliche technische Details. Zum Beispiel, dass der Text in den unsichtbaren Teilen der sogenannten Austastlücke versteckt war. Denn 49 Zeilen des analogen Fernsehbildes waren damals tatsächlich schwarz und enthielten weißflimmernd nur einige notwendige Steuersignale, um die 50 Fernsehhalbbilder pro Sekunde zu synchronisieren. Den freien Platz füllte man mit Nachrichten, Sportergebnissen und Programmvorschauen. Auch erfuhr man von Alexander Kulprock, warum der Videotext eigentlich Videotext heißt.
Mit Video, mit den Kassetten also und ihrem Videorekorder hat das übrigens gar nichts zu tun. Videotext ist eine etwas willkürliche Wortschöpfung der 70er Jahre in Deutschland. Ein Kunstwort für den Fernsehtext, den alle Fernsehgeräte empfangen, den aber nur solche Geräte sichtbar machen können, die über einen Videotext-Decoder verfügen.
Sehr schnell wurde der Videotext-Decoder Standard und das Videotext-Lesen sehr beliebt. Dennoch brauchte es bis 1990, ehe der Regelbetrieb verkündet wurde. Joachim Kotelmann, seit 1981 in der Videotextredaktion dabei, kann sich an diese 10-jährige Einführungsphase noch genau erinnern.
Also die Technik hat sich überhaupt nicht mehr geändert in diesen 10 Jahren. Es gab medienpolitische Gründe. ARD und ZDF hatten damals auf eine Entscheidung der Ministerpräsidenten gewartet, den Videotext als Dauerdienst zu etablieren. Und das hat halt 10 Jahre am Ende gedauert, was für die Redaktion, für uns also immer den Nachteil hatte, dass wir immer nur Verträge für ein Jahr bekamen. kam und die wurden dann meistens immer genau zu Weihnachten verlängert, was denn so als Präsent unterm Baum lag.
Der Hintergrund für dieses lange Zögern der Medienpolitik war die starke Lobbyarbeit der Zeitungsverleger, die einen Wettbewerbsnachteil ausmachten. Videotextler Joachim Kotelmann.
Ja, für die Zeitungsverleger war das einfach ein quasi gedrucktes Wort und damit Presse. Und der Kompromiss sah dann so aus, dass ab 1980 fünf überregionale Zeitungen, das war die Welt, das Handelsblatt, die Frankfurter Rundschau, die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung, dann beteiligt wurden.
Lange Zeit waren somit Presseschauen im Textangebot Pflicht, bis irgendwann klar wurde, dass der Videotext keine Gefahr für die Zeitungsauflagen darstellte. Was man im Fernsehen den Verlagen auch schon mal freundlich zu verstehen gab. Wie der Moderator des ARD-Ratgebers Technik, Bernd Leptin.
Was mich betrifft, ich bleibe bei der guten alten Papierzeitung. Die kann ich nämlich auch im Bus lesen.
Heute kann man den ARD-Text natürlich im Bus lesen, mit einer App auf dem Smartphone. Das erklärt jedoch immer noch nicht die Auflagenverluste von Papierzeitungen. Und auch nicht, dass man inzwischen Texttafeln durch Sprachassistenten vorlesen lassen kann. Alexa, öffne ARD-Texttafel 431.
Seite 431. Medien, Nachrichten. ARD-Text feiert 40. Geburtstag.
Menschen mit Sehschwäche bekommen hier ein zusätzliches Angebot. Auch die durch Spracherkennung unterstützte Live-Untertitelung ab Tafel 150 ermöglicht einen barrierefreien Zugang zum Programm. Außerdem, so ARD-Textleiterin Frauke Langguth.
Wir haben zum Beispiel im ARD-Text auch ein Angebot zusammen mit dem Deutschlandfunk Nachrichten leicht. Das ist ein wöchentlicher Nachrichtenrückblick in einfacher Sprache.
Der klassische Videotext ist gerade wegen seiner Einfachheit weiter so beliebt, aber er ist auch wandelbar, erklärt Frauke Langguth.
Wir arbeiten seit einigen Jahren mit Teletextkünstlern zusammen, die auch es schaffen, fantastische Grafiken mit 6 Farben und mit ganz wenigen Pixeln zu machen. Und da haben wir für unseren Geburtstag exklusiv eine spanische Künstlerin, die heißt Raquel Meyers. Wir machen eine Zeitreise. Wir senden Originalmeldungen vom 1. Juni 1980 und wir werden auch historische Layouts vom Teletext zeigen.
Ein Beitrag von Jörg Wagner. Den Videotext für alle gibt es heute übrigens auch noch im Internet unter ardtext.de. In Estland und Lettland hat jeweils ein Viertel der Menschen russische Wurzeln. Für sie gab es lange ein eigenes Fernsehprogramm. Der Sender PBK hat als Ableger eines russischen Programms in Estland und Lettland aktuelle Nachrichten in russischer Sprache gesendet. Damit ist jetzt Schluss und für die russischsprachige Bevölkerung fällt eine wichtige Nachrichtenquelle weg. Benedikt Schulz berichtet.
Ja, Julia Pilin.
Letzte Worte der Journalistin Julia Plien an das Publikum der abendlichen Nachrichtensendung für die russischsprachige Bevölkerung Lettlands. Ausgestrahlt auf dem Pervy-Baltiski-Kanal, dem beliebtesten russischsprachigen Fernsehsender in Estland und Lettland. Der Sender ist ein Ableger des regierungsnahen russischen Pervy-Kanals. Doch seit dem 19. März ist Schluss. Die Sendung wurde eingestellt, ebenso wie eine ähnliche Sendung im nördlichen Nachbarland Estland. Damit sind die wohl wichtigsten Nachrichtenquellen für die russischsprachigen Einwohner der beiden baltischen Staaten von einem auf den anderen Tag verschwunden. Und das mitten in der Corona-Krise. On the first day when we locked down and shut down schools. Am ersten Tag des Lockdowns hier in Lettland gab es russischsprachige Kinder, die morgens zur Schule gingen, weil sie nicht von den Beschränkungen gehört hatten. Das zeigt auch, wie groß die Ungleichheiten hierzulande sind, wie unterschiedlich die Informationskanäle. Die lettische Investigativjournalistin Inga Springe hat die Hintergründe für das Nachrichtenaus gemeinsam mit ihrem estnischen Kollegen Holger Ronema recherchiert. Hinter dem Pervy-Baltiski-Kanal steht die Baltic Media Alliance, die mehrere russischsprachige Fernsehsender betreibt. Und sie erzielen die meisten Werbeeinnahmen im TV-Geschäft in den baltischen Staaten. Aber warum das Aus für die beliebten Nachrichtenprogramme? Eine Sprecherin des Unternehmens sagte gegenüber einer estnischen Nachrichtenagentur, unverhältnismäßiger wirtschaftlicher Druck staatlicher Behörden habe das Unternehmen dazu gezwungen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn im Frühjahr ermittelten lettische und estnische Behörden gegen die Baltic Media Alliance. Anfang Februar wurden gleichzeitig die Geschäftsräume in Tallinn und Riga durchsucht. Offiziell hieß es, das Unternehmen habe gegen EU-Sanktionen verstoßen. Es geht dabei um Juri Kowalczuk. Kowalczuk ist ein russischer Geschäftsmann und hält über eine Bank große Anteile an der Nationalnaja Media Gruppa, dem wichtigsten Medienunternehmen Russlands, das laut EU, Zitat,
Fernsehsender kontrolliert, die aktiv die Politik der russischen Regierung zur Destabilisierung der Ukraine unterstützen.
Kowalczuk gilt als Putin-Vertrauter und steht auf der Liste der EU-Sanktionen gegen Russland. Die Baltic Media Alliance soll ihm umgerechnet mehrere Millionen Euro zukommen lassen und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen haben. Die Baltic Media Alliance hat die russischsprachige Bevölkerung der baltischen Staaten seit Mitte der 90er Jahre zu ihrem Geschäftsmodell gemacht. In Russland produziertes Material lizenziert und an den Werbeeinnahmen gut verdient. Vertreter der BMA wollten sich auch auf mehrfache Anfrage des Deutschlandfunks weder mündlich noch schriftlich zu den Vorgängen äußern. Im Rahmen dieser Razzien wurden die Bankkonten der BMA gesperrt und das Unternehmen konnte keine Gehälter mehr zahlen. Und es hat zu der Entscheidung geführt, die Nachrichtensendungen zu streichen.
I think it's a very significant change what happened on the local media landscape.
Das ist eine ziemlich große Veränderung, wenn man diese lokal vor Ort produzierten Nachrichten einfach stoppt. Dann ergeben sich daraus einige Fragen. Und die wichtigste, woher soll das russischsprachige Publikum jetzt seine Nachrichten bekommen? Meint der Investigativjournalist Holger Ronemar. Die Nachrichten wurden von Beobachtern zwar als unabhängig vom Kreml eingeschätzt, als journalistisch seriös konnten sie aber nicht gelten, meint Ronemar. Es gab enge Beziehungen zwischen den BMA-Leuten und der Zentrumspartei in Tallinn, die dort die dominierende Kraft ist. Man kann sogar sagen, der Pervi-Baltiski-Kanal war in den letzten 10, 15 Jahren eine Art Königsmacher für die russischsprachigen Politiker in Estland.
Zum Aus der russischsprachigen Fernsehnachrichten in Estland und Lettland war das Benedikt Schulz. In der estnischen Hauptstadt Tallinn gab es übrigens vorübergehend ein Ersatzprogramm für die Corona-Krise, bezahlt von der Stadt aus Steuergeldern. Aber auch das sendet seit voriger Woche nicht mehr.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Dennis Lutzmann. Ich bin Redaktionsleiter der Volksstimme im Harzkreis, Harzkreis in Sachsen-Anhalt. Wir werden in der morgigen Ausgabe unter der Überschrift Kampf gegen ein Großfeuer im Bodetal über einen problematischen Löscheinsatz zahlreicher Feuerwehren berichten. Dort ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen in einem extrem schwer zugänglichen Tal. Daher laufen seit dem Nachmittagsstunden des Sonntags fieberhafte Bemühungen, Löschflugzeuge bzw. Löschhubschrauber heranzuführen. Das ist dann am heutigen Vormittag, am heutigen Morgen gelungen. Die Feuerwehren machen mit Blick auf diesen aktuellen Fall nochmal ihre Forderung deutlich und unterstreichen sie, dass der Einsatz derartiger Löschhubschrauber sehr kurzfristig und schnell möglich sein muss, um auf Brände vergleichbarer Art im Nationalpark Harz, aber auch im gesamten Harzbereich reagieren zu können.
Heute wäre der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki 100 Jahre alt geworden. Ein Mann, der nicht nur die Literaturkritik geprägt hat, sondern auch das deutsche Fernsehen mit seinem literarischen Quartett. Vor fast 7 Jahren ist er gestorben. Zu seinem 100. Geburtstag gibt es neue Bücher, die ihn gleich nach den Nachrichten Dina Netz im Büchermarkt vorstellt. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Und so sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.